So, hallo und herzlich willkommen zu Click and Rush Episode 26. Mein Name ist Joachim Hebel.
Und ich bin @UliHebel auf Twitter.
Ja, ich bin @JoachimHebel bei Twitter und bei Instagram, aber ihr merkt schon, die Rollen tauschen sich heute. Warum? Ich weiß gar nicht, ob wir so genau ins Detail gehen sollen, aber bei Uli, in Ulis Familie quasi gab es positive Fälle. Uli ist quasi ausgezogen aus dem Heim, er ist negativ getestet. Trotzdem vermeiden wir Kontakt und bleiben erst einmal getrennt, dementsprechend logischerweise auch getrennte Aufnahmeorte. Wir hoffen, dass die Qualität bei Uli jetzt nicht allzu schrecklich ist. Der hat das alte Mikrofon quasi mitgenommen, ich nehme mit dem neuen auf. Dementsprechend wird es da leichte Unterschiede geben. Ich glaube aber, dass die Qualität trotzdem annehmbar ist. Aber da das so ist, übernehme ich heute logischerweise mehr Sprechanteil, damit die Qualität oder die gute Qualität in Anführungszeichen heute siegt. Wir haben ein paar Themen. Das erste Thema, das uns natürlich, gehen wir gleich medias in res, wie unser Professor immer so schön gesagt hat. Das erste Thema ist das Thema des Tages, absolut. Und zwar, Marcelo Bielsa wurde entlassen am Wochenende. Leeds United und Marcelo Bielsa haben sich getrennt. Natürlich, Spieler haben gelobt, der Verein hat gelobt, gar keine Diskussion. Der Verein hat viel, hat Marcelo Bielsa viel zu verdanken, umgekehrt mit Sicherheit auch. Jetzt natürlich gleich die Frage an dich, Uli, wie überraschend kam das? Spoiler Alert, so überraschend war es ja nicht, weil wir haben das ja schon in den letzten Wochen mal angedeutet, dass es soweit kommen könnte.
Stimmt schon, und irgendwie war es trotzdem überraschend, weil man sich es nicht mehr vorstellen konnte. Das waren jetzt knappe 4 Jahre, die Bielsa und Leeds zusammengearbeitet haben, und ich glaube, selten so ein Band gesehen zu haben zwischen Verein und Trainer, als auch zwischen Trainer und Anhänger und Anhängerinnen und auch der Stadt. Und deswegen finde ich es schon nochmal erstaunlich, dass jetzt wirklich der Schritt gegangen wurde. Ich habe die letzten paar Minuten noch gesehen, kurz vor meinem Einsatz am Samstag gegen Tottenham, und da ist die Regie schon öfter bei Radrizzani und bei Orta gewesen und dann auch immer wieder zu Bielsa runter ans Feld, und da konnte man schon sehen, dass die sich überlegt haben, wie sie das jetzt gleich noch einmal verkaufen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war schon klar, gut, wir müssen irgendwie reagieren. Und das bleibt ja am Ende hängen, so nachvollziehbar das ist, sportlicher Art und Weise, so weh tut's irgendwie trotzdem auf eine Art und Weise. Aber ich meine, das Eingangsstatement ist ja das Wichtigste. Es ist sportlich, glaube ich, ziemlich nachvollziehbar, so wie es jetzt lief. Und letztlich ist jetzt das 0-4 Tottenham kulminiert und zeigt nochmal zu Hause dann auch, dass man sich dann so abgeschlagen zeigt, dass es irgendwie schon nachvollziehbar ist.
Ja, also der Blick auf die Tabelle sagt ja schon viel. Also man muss es mal sich ansehen. Sie sind nur noch 2 Zähler über dem Strich. Burnley hat auch noch 2 Spiele weniger als Leeds. Also Leeds ist mit 26 Spielen schon mit dabei. Dann haben sie 60, nochmal, wirklich, als ich das gestern gehört habe, habe ich mich erstmal umdrehen müssen. 60 Gegentore. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Und ja, natürlich, man muss sagen, ich kann es auch total nachvollziehen, dass man eben sagt, die haben natürlich viel miteinander erlebt und es war eine schöne Zeit. Aber wenn du 60 Gegentore kassierst, ja, also das ist natürlich schon unfassbar. Und das ist ja, also das muss man sich erstmal vorstellen, was das überhaupt bedeutet. Wenn wir das jetzt mal teilen durch die 26 Spiele, die sie absolviert haben, dann sind es im Schnitt 2,3 Gegentore. Ich habe rausgerechnet nochmal vor meinem Spiel, das ich hatte gegen Everton, dass da waren schon 2,9 im Schnitt. Also wir müssen jetzt ungefähr bei 3 Gegentoren im Schnitt sein in den letzten 9 bis 10 Spielen. Das muss man sich über, also das 3 Gegentore im Schnitt, was das bedeutet, so viel kannst du ja eigentlich gar nicht kassieren. Das ist ja unmöglich. Dann war natürlich ein 0-6 dabei gegen Liverpool, ein 0-7 gegen Manchester City. Du hast auch gegen Manchester United dann 2-4 verloren. Also du kriegst halt immer die Hucke voll. Arsenal 1-4. Und das ist irgendwann einfach nicht mehr zu verkraften. Es gibt ja dieses schöne Zitat von Marcelo Bielsa: Wer einen Plan B hat, der glaubt nicht genug an Plan A. Das hat er mal vor einem Spiel gesagt, letzte Saison. Und man muss immer an Plan A glauben, weil sonst wird man sich ja selbst untreu. Kann ich alles nachvollziehen, dass man eben sagt, hey, das ist meine Philosophie, das ist meine Idee. Ich möchte, dass das so abläuft, weil nur dann bin ich mir selbst treu. Das Problem ist halt aber, wenn Plan A so in die Binsen geht, wie das momentan gerade der Fall ist, und du kassierst so viele Gegentore und bist so offen und alles, was du tust, funktioniert nicht mehr und hat überhaupt keinen Effekt mehr. Ganz im Gegenteil, man hat ja teilweise sogar das Gefühl, umso mehr sie gestrampelt sind, umso mehr wurde Treibsand sichtbar. Das heißt, umso mehr sie versucht haben, dagegen zu steuern, umso offener sind sie geworden, weil sie einfach nicht verstanden haben, dass man vielleicht mal anfangen sollte, einfach mal hinten stabil zu stehen und dann vielleicht mal 0-0 rausholen. Burnley macht es ja genau das Gegenteil gerade vor. Die waren viel schlechter gestellt, aber die haben gesagt, okay, wir müssen einfach unsere Defensive wiederfinden, wir müssen einfach diese Ankerpunkte wieder setzen und dann können wir vielleicht Punkte erhamstern. Leeds geht jedes Spiel all or nothing und meistens kommt halt nothing raus, plus sogar noch eine richtige Watschen obendrauf, weil du halt Gegentore kassierst ohne Ende. Und ja, natürlich, man kann verstehen, dass Marcelo Bielsa eben sagt, ich setze meinen Plan A und der ist mir so wichtig und so weiter und so fort, aber der hat einfach nicht mehr gegriffen und dann muss man halt einfach auch, so romantisch man es sieht, die Situation ist aktuell brenzlig, irgendwann muss man dann auch mal einen Cut setzen und sagen, so leid es mir tut, so geht's nicht mehr weiter.
Die Wahrheit ist doch, wäre der Manager nicht Marcelo Bielsa, sondern irgendeiner, dann wäre der längst nicht mehr im Amt gewesen, weil es schon, es ging jetzt wochenlang in die falsche Richtung und ich mach die Zahl noch einmal noch eindrücklicher, 17 Gegentore in den letzten 4 Spielen allein, das ist im Schnitt über 4 pro Partie. Und anstatt, dass sich was in die richtige Richtung korrigiert hat, und wir haben ja schon mal drüber geredet, ich glaube, dass es so im Dezember war, Anfang Dezember circa, als wir mal kurz Leeds thematisiert hatten und etwas Angst hatten, dass es eventuell für die in Richtung Keller gehen könnte. Und da haben wir aber noch gesagt,
Breaking News, Jesse Marsh is announced.
Okay, also dann seht ihr schon, wir nehmen Montag um 7:45 auf. Ja, ich glaube, das war schon klar. Dann nehmen wir das aber gleich mit rein in der Aktualität. Müssen wir, glaube ich, trotzdem aber nochmal Bielsa dann ganz
klar,
kurz.
Ja, aber ich wollte so aktuell wie möglich sein.
Soweit es halt geht beim Podcast, der einen Tag später kommt. Aber
38 Sekunden, vor 38 Sekunden wurde es bekannt gegeben, steht da.
Also dann Glückwunsch an Jesse Marsh. Über den können wir auch gleich ein paar Worte dann verlieren. Das macht es natürlich viel, viel leichter, dass wir jetzt nicht spekulieren müssen. Aber nochmal kurz zu Bielsa. Also ich glaube, es ging in die falsche Richtung und wir haben im Dezember noch gesagt, naja gut, wenn wieder mal alle da sind und wenn sie zu sich finden und so, dann wird das alles wieder besser. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist noch krasser, alles von Rafinha abhängig denn je. Und ich meine, das haben andere Teams jetzt auch geschnallt. Und ehrlicherweise, das haben wir auch in der ersten Saison schon des Öfteren gesagt, dass diese Sache natürlich auf einer gewissen Kante genäht ist bei Leeds. Solange das funktioniert, solange sie Gegner überraschen können, ja, ansonsten kassieren sie wahnsinnig viele Gegentore. Und wenn es eines Tages nicht mehr läuft in der Offensive und sie sich nicht so viele Torschüsse rausspielen können, das ist ganz simpel, dann läuft es halt jetzt nicht mehr. Und wäre der Trainer nicht Bielsa, das ist der Punkt, wäre er, glaube ich, schon vor 3 Monaten geflogen. So haben sie sich jetzt. Ich glaube, das kann man auch nochmal sagen mit Blick auf das Leeds-Board, das ja auch über Jahre hinweg chaotisch war und nicht richtig zurechnungsfähig zum Teil. Die haben sich so schwer wie möglich gemacht, diesen Manager jetzt zu beurlauben, zu entlassen, wie auch immer, von den Aufgaben zu entbinden. Und haben aber gleich auch noch, finde ich, etwas nachgelegt, was großen Stil beweist, dass sie ein Tribut errichten wollen, das lebenslänglich an der Elland Road bleiben soll, einfach nur um... Und das muss man auch sagen, im vergleichsweise kurzen Zeitraum, um die 4 Jahre Bielsa entsprechend zu würdigen. Denn nochmal, und ich glaube, das muss man dann auch immer so sehen, sowas gab's im modernen Fußball lang nicht mehr, dass jemand gekommen ist und sich eine ganze Fanschar wirklich Hals über Kopf in den verliebt hat. Und ich habe so viele Kommentare auch gelesen, auch von euch zum Teil, es gibt ja auch in Deutschland einige Leeds-Fans oder Engländer, die in Deutschland leben, wie auch immer, die gesagt haben, der hat wieder dafür gesorgt, dass wir wieder träumen und ganz viele weitere schöne Dinge, die, glaube ich, auch nie wieder zu nehmen sind, nur in der aktuellen Phase rein sportlich betrachtet, ist es, das hast du jetzt auch schon gesagt, wahnsinnig nachvollziehbar, dass Leeds das so tut. Trotzdem schön, wie sie es getan haben, finde ich. Also so schön eine Entlassung halt sein kann.
Ja, absolut, weil ich meine, das ist genau so, wie du es gesagt hast, irgendwann musst du einfach mal dort anfangen, was zu verändern. Sie haben jetzt schon 13 Niederlagen, das ist natürlich viel zu viel. Dann kommt natürlich dazu, letzte Saison, also das ist ungefähr so, wie ich FIFA spiele. Ich schieße immer ein Tor mehr als der Gegner und dann gewinne ich halt meistens, mein Standardergebnis ist immer 3-2, also ich kassiere 2, weil ich hinten so offen bin, weil ich so frech drauflaufe, dass ich so offen bin, dass die mich halt zweimal im Spiel richtig auskontern, richtig erwischen und ich eine mitbekomme, aber meine Offensive ist halt stark genug, dass ich das Spiel trotzdem noch gewinne. Das war kurz gesagt, letzte Saison, Leeds United Saison. Es hat in im Großteil der Spiele hat es funktioniert, dass sie eben genau das hinbekommen haben. Und wenn man sich jetzt aber ansieht, sie haben nur 29 Tore erzielt, haben aber 60 kassiert. Das heißt, sie haben doppelt so viel kassiert als erzielt. Dann ist halt, dann funktioniert einfach dieses ganze System nicht mehr. Wenn du natürlich sagst, ich schieße im Schnitt theoretisch, ja, ich schieße 3 Tore, ich kassiere aber 2. Dann ist es vielleicht okay, dann gewinnst du immer noch zwei Drittel der Spiele vielleicht, oder du gewinnst mindestens mal die Hälfte der Spiele und kannst sagen, okay, wir bleiben irgendwo im Mittelfeld. Das war letzte Saison so die Marschrichtung. No pun intended mit Marsch. Aber das war so ein bisschen, das war die Idee dahinter, oder zumindest hat es so funktioniert. Das war so die Grundlage, auf der man sagen konnte, Leeds hatte Daseinsberechtigung. Aber sie haben nur 5 Spiele gewonnen, und du stehst dann mittlerweile da und sagst, okay, das ist einfach viel zu viel, was sie dann insgesamt kassieren. Ja, sie haben die meisten Schüsse aufs Tor bekommen und so weiter und so fort, kassieren die meisten Gegentore der Liga. Und dieses ganze Spielchen, die meisten Sprints, die meisten Kilometer, die meisten Tacklings und so weiter, ist alles zurückgegangen. Vorne muss man sagen, die Expected Goals, also das, was du erzielst, die Chancen, die du dir erzielst, die hätten ja letzte Saison noch weit mehr schießen können, haben aber auch viel liegen lassen. Das ist auch nach unten gegangen. Das heißt, alles hat sich nach unten entwickelt. Das heißt, du läufst, du strampelst und strampelst und strampelst, aber irgendwie ist die Kette raus. Das heißt, du strampelst umsonst und du kommst trotzdem keinen Meter weiter, sondern im Gegenteil, du rollst eigentlich den Berg eher noch runter, umso mehr du strampelst, weil man irgendwie so das Gefühl hat, du erhöhst dann sogar noch die Reibung. Und das ist irgendwie so ein bisschen das Problem, dass ich momentan bei Leeds eben gesehen habe, das, was sie ausgezeichnet hat, die Offensive, dass die immer die Defensive ausgleichen konnte, weil, das hast du gerade gesagt, das war ja immer Risiko. Die waren ja immer auf Risiko gezogen. Die sind so scharf draufgelaufen, immer dieses Verteidigen Mann gegen Mann, dieses 1 gegen 1 verteidigen, das war natürlich mit Risiko behaftet, weil wenn einer raus ist, müssen alle anderen nachreagieren und du hast eigentlich eine riesengroße Lücke geschaffen. Und das hat in der letzten Saison viel, viel besser funktioniert, weil du warst das Einhorn in der Liga, alle anderen mussten sich auf dich einstellen, und das war für die meisten ein riesengroßes Problem. Jetzt plötzlich ist es so, dass die Vereine halt sagen, das kennen wir bleiben ruhig, die sind nicht mehr so scharf, die sollen auf uns zulaufen, ich gehe einfach einen Schritt nach links, spiele den Ball in die Gasse und die können nichts machen und sind offen wie noch was. Und das ist so kurz zusammengefasst, das, was sie haben, diese Risiken, die sie an dieses Spiel einfach mitbringen, die werden momentan gnadenlos offengelegt. Und Bielsa, das haben wir ja gerade vorher gesagt, war halt einfach nicht bereit zu sagen, okay, ich habe das Risiko erkannt, ich verändere was, sondern das ist sein Spielstil und es war ihm auch klar, so draufgängerisch ist er, so verliebt in seine Philosophie ist er einfach, das klingt jetzt negativ, aber das ist ja vielleicht sogar, diese Überzeugung ist ja gut, wenn du an etwas glaubst, aber es funktioniert einfach nicht mehr. Und dann musst du halt sagen, entweder ich gehe, das war eigentlich meine Vermutung, dass er irgendwann mal sagt, sorry, ich glaube, ich komme hier nicht mehr zu Rande, das ist besser, ich gehe jetzt, aber oder du sagst als Club, hey, pass mal auf, und dann kommen wir zum springenden Punkt, das, was wir bei Newcastle auch schon mal gesagt haben. Das ist ja ein Investment, das du tätigst, ja. Du kaufst Spieler, du hast eine Payroll, natürlich hast du den Club ja mal gekauft für ein paar 100 Millionen. Du weißt ganz genau, wenn du absteigst, da wo du herkommst, das willst du nicht. Das wollen die Fans nicht, weil die haben sich ja nach wie vielen Jahren waren sie weg? 12, 13 Jahre? Haben sich wieder an die Premier League gewöhnt, die wollen ja natürlich bleiben. Radrizzani sagt natürlich auch, ich will in dieser Liga bleiben, weil das ist ja ein Investmentwert. Also dieser Verein hat jetzt momentan einen Wert von so und so viel. Das wird ein Drittel dann nur noch sein. Das kann ich nicht machen. Und natürlich, du willst die Einnahmen behalten. Du willst in der Liga bleiben. Gar keine Diskussion. Sportlich ja das allerhöchste Gut. Und dann sagst du natürlich, ja, dann muss ich mich vielleicht sogar trotzdem von Marcelo Bielsa, der ja, glaube ich, sogar eine Straße benannt hat nach sich in Leeds, also du musst dich dann trotzdem vielleicht von ihm trennen, weil es einfach dann Sinn ergibt. Und so, glaube ich, sind die einfach nicht mehr zusammengekommen. Bielsa war nicht bereit, auch nur ein Hundertstel abzuweichen von seinen Ideen. Auch absolut Respekt davor, dass er das trotzdem tut und sagt, hey, ich bleib mir da selbst treu. Er wusste, dass das Risiko birgt, dass er irgendwann mal vielleicht gehen muss. Und dass Radrizzani vielleicht irgendwann mal sagen muss, hey, sorry, ich glaube, das macht keinen Sinn mehr. Und so ist es halt jetzt gekommen, weil natürlich Leeds logischerweise diesen Status erhalten will eines Premierligisten, aus den besagten Gründen gerade. Sei es finanziell, sei es sportlich, sei es einfach nur ideell. Und das ist einfach so dann nicht mehr zu halten. Jetzt muss halt ein Trainer herkommen, der logischerweise anfängt, Dinge zu verändern und einfach, einfach wieder hinten einfach irgendwie da ein wenig wieder die Mauer
hinbekommt.
Ich mag
noch vielleicht einmal eine Klammer machen um dieses ganze Bielsa-Thema, weil ich glaube, dass er das so verdient hat. Und das ist ja auch ein Typ, über den man, glaube ich, nicht wie einem normalen Fußballmanager reden kann. Will ich wenigstens nicht. Ich glaube, dafür war es zu besonders, was passiert ist in der kurzen Zeit. Der einzelne Typ, der all das Negative weggenommen hat bei Leeds. Und ich meine, wir wissen, dass da viel Drama die ganze Zeit über da war. Und irgendwie auch passend, dass es dann am Ende genau so zur Neige geht, finde ich. Und trotzdem, ich glaube, diese Zeit wird für immer als ganz, ganz positiv in Erinnerung behalten werden, völlig zu Recht. Und ich hoffe, dass das irgendwann sich auch wieder so weit normalisiert und vielleicht auch Bielsa uns nochmal wieder irgendwie beehrt in der Premier League, weil der war schon mit all seinen Eigenheiten, dass er auch bis zum Schluss einfach keine Interviews auf Englisch gegeben hat. Ich behaupte, dass er inzwischen Englisch sprechen konnte, er wollte es noch nicht. Und generell so die fast entwaffnende Ehrlichkeit hier und da, so Stichwort Spygate und so. Und dann aber auch irgendwie so eine komische, kauzige Eigenheit, die fast wieder eine Art von Ehrlichkeit und Unschuld gebracht hat, irgendwie, die ich so nicht mehr kannte. All das bringt mich dazu, dass ich denen, das kann ich auch ganz offen zugeben, ganz, ganz gerne gemocht habe und immer gern gesehen habe und auch Leeds unter ihm immer sehr gerne gesehen hat. Und dann können wir eh schon in die Zukunft blicken. Ich meine, jetzt wird viel spekuliert, logischerweise. Auch erstaunlich im Übrigen, dass so viele Spieler, ehemalige Spieler, aber auch aktuelle, die im Kader sind, sofort in sozialen Netzwerken wirklich nicht nur Danke geschrieben haben, sondern ernsthaft tiefe Worte gewählt haben, um Bielsa zu verabschieden. Wird jetzt spekuliert, ob jetzt Calvin Phillips die Tür vielleicht nutzt, um im Sommer zu gehen, um zu sagen, naja gut, jetzt geht hier sowieso eine Ära zu Ende, dann kann ich auch gehen, dann nehmen wir das alle nicht mehr übel und. Das wissen wir jetzt so nicht. Das hängt, wie du es ja auch schon gesagt hast, sicherlich auch mit dem Status zusammen, ob der dann Premier League heißt nächstes Jahr oder nicht. Ich habe immer noch nicht so ganz große Ängste. Aber jetzt ist halt Jesse Marsch da, der nach 5 Monaten Leipzig jetzt eine Zeit lang nichts mehr hatte, schon verstärkt in englischen Medien aufgetaucht war in den letzten Wochen, Monaten. Und der ehrlicherweise mit ganz, ganz viel nach Leipzig gekommen ist an Potenzial und an Dingen, die man sich eingeredet hat, wenn man den verpflichtet, der aber in diesen 5 Monaten Leipzig nichts war, ganz ehrlich. Also da hat wenig gepasst mit dem stärksten Kader in Leipzigs Historie, soweit würde ich gehen, und einen Kader, den Domenico Tedesco, okay, die machen einfach wieder das Gleiche wie vor Nagelsmann, aber ist ja Bums, den Domenico Tedesco sehr viel besser benutzt als Jesse Marsch. Und auch da war das Problem tatsächlich Gegentore, also vor allen Dingen, um es spezifischer zu machen, Kontersicherung. Kurzum, ich hätte mir sicherere Wahlen vorstellen können. Also so sehr ich irgendwie Jesse Marsch mir wünsche, dass es nochmal macht mit einem ähnlich attraktiven Fußball, wenn man jetzt das von Salzburg drüber legt, ja, nur so ganz überzeugt bin ich nicht von der Wahl, wenn ich ehrlich bin.
Also vom Status her, also ich will den in der Premier League sehen. Ich finde auch, dass der da reinpasst und ich will es einfach sehen. Absolut, total, genau so. Aber all das, was wir über Bielsa gerade gesagt haben, sehen wir bei Marsch ja genauso. Also vielleicht nicht 100%, aber zu 60%, zu 70% haben wir das eben genauso gesehen. Dass er eben genau, was du gesagt hast, ich habe mit Sebastian Kneißl da lange mal gesprochen drüber, der die mal richtig seziert hat analytisch. Die Abstände haben überhaupt nicht gepasst, wie sie dann draufgeschoben sind im Pressing. Da waren immer Lücken, dann auch die Restverteidigung hat eigentlich nie gestimmt. Die waren immer eine Sekunde hinterher, die Abstände waren immer einen Meter zu weit. Und genau das sehen wir bei Bielsa ja, also zumindest so in der Tendenz, dieses hinten zu offen sein, dieses zu frech sein, das sehen wir da ja genauso. Und das muss natürlich schon passen, das muss alles in sich stimmig sein. Und genau das, was du gesagt hast, ich dachte, die hätten jetzt, also ich will ihn sehen, keine Diskussion, aber ich weiß nicht, ob der Fit der richtige ist, weil ich dachte, die würden jetzt sagen, wir brauchen einen, der absichert, damit wir hier natürlich am Ende des Tages einfach die Liga halten. Und vielleicht dann so, der ist natürlich in Lohn und Brot, ja, ich hätte eher an so einen Roy Hodgson-Typ gedacht, so vom Typ her. Ich finde, das ist eine sehr mutige, eine coole, eine zukunftsorientierte Lösung. Aber du darfst vor lauter, jetzt blicken wir in die Zukunft, halt die Gegenwart nicht verpassen. Das ist das große Problem, weil, wie gesagt, wir haben ja die Tabelle gerade vorgelesen. Der Sog nach unten ist da und dieser Treibsand, der ist da. Und deswegen kannst du nicht einfach sagen, wir machen jetzt so weiter. Und für mich ist Jesse Marsch natürlich schon ein ähnlich, also zumindest die Problematik könnte eine ähnliche sein in ein paar Wochen, dass die halt wieder ein, das, was er jetzt wieder implementieren will, ist wieder eine andere Defensivarbeit, die aber auch nach wie vor irgendwie offensiv orientiert ist. Und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du weiter Gegentore kassieren. Normalerweise müsstest du jetzt jemanden finden, der einfach gleich sagt, hey, pass auf, defensiv, wir dürfen das jetzt nicht so weitermachen. Und ich weiß nicht genau, ob Jesse Marsch das macht, da bin ich gespannt.
Ich hätte auch eher einen 4-2-3-1 Trainer erwartet. Zentrum zu und dann schauen wir mal, was nach vorne in Kontern geht. Ein gewisses Tempo ist ja da. Und Marsch ist, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht und vielleicht bewerte ich jetzt die Zeit über bei Leipzig, aber da hat wenig gepasst. Das ist ein Trainer, der, also auch da, der ist sicherlich in der Lage dazu, sonst hätte jemand wie Ralf Rangnick den nicht eingestellt seinerzeit in Salzburg. Der ist hundertprozentig in der Lage, dass er es schafft, auch eine andere Herangehensweise zu haben. Der Punkt ist nur der, alles, was ich über ihn gehört habe, von Leuten, die nah an ihm dran waren und ihn mitunter verpflichtet haben, ist, der kennt ebenfalls nur Plan A und der hat auch überhaupt gar keinen Bock auf Plan B. Und das hatten wir doch schon. Also es ist eigentlich nur eine jüngere und sehr kommunikativere, wenigstens auch nach außen, kommunikativere Lösung als Marcelo Bielsa, der aber ebenfalls einen Ball pflegt, der im Spiel gegen den Ball erstens sehr fordernd ist. Okay, das wird der Kader hinkriegen, kein Problem. Und zweitens aber auf totale Abläufe setzt. Denn wenn im Angriffspressing der zweite Zehner, also ich bleibe jetzt einfach mal in der Leipzig-Trajektorie, der zweite Zehner nicht mitmacht, eine Sekunde zu spät dran ist, dann bricht das ganze Gebilde ein und dann knallt's. Und das ist in der Bundesliga dauernd passiert und wir alle wissen, die Premier League ist minimal dynamischer als die Bundesliga. Und die Qualität, die er im Kader hat, ist auch nicht zwingend besser und auch nicht breiter als das, was er in Leipzig zur Verfügung hatte. Kurzum, es kann schon sein, dass wir in 3 Monaten hier in dem Podcast sitzen und sagen, ja, hört euch doch nochmal die gerade jetzt aufgezeichnete Episode an. Das halte ich nicht für komplett ausgeschlossen. Also für mich sind die, und das liegt nicht, wie du es auch gesagt hast, an Jesse Marsch, den ich grundsätzlich schätze. Ich hätte mir den aber erstmal im Sommer gewünscht und bis dahin jemanden, der konsolidiert. Und ab dann machen wir mal weiter und holen auch ein paar in der Breite dazu und so. Das ist ja alles, das sind ja alles Dinge, die Bielsa so nicht wollte, die aber Marsch so möchte, wahrscheinlich möchte zumindest. Und dann gucken wir mal im Sommer, wie wir mit ihm neu aufbauen können. Ich bin nicht so ganz überzeugt. Kann auch sein, dass wir in 3 Monaten hier sitzen und ich dann Buße tun muss, aber so ganz überzeugt bin ich gerade nicht.
Zur Ehrenrettung, eine Sache will ich noch, das habe ich mir vorher aufgeschrieben und habe es nie untergebracht. Man muss natürlich schon sagen, die Verletzungsproblematik bei Leeds ist natürlich schon eklatant. Du hast gerade gesagt, schon ein sehr, sehr kleiner Kader. Und dazu kommt natürlich Patrick Bamford, letzte Saison bester Torschütze. Einer der Überperformer mit Sicherheit. Ganz, ganz wichtiger Typ fehlt. Kevin Phillips, ich glaube, über den brauchen wir nicht diskutieren, fehlt. Liam Cooper war raus, ist jetzt wieder zurück. Aber Junior Firpo zum Beispiel war lange raus. In einem Kader, der ja sowieso schon sehr, sehr klein ist und sehr, sehr eng ist. Dann Diego Llorente, die Geschichte kennen wir. Ebenfalls, der ist ja immer irgendwie raus, Koch war immer mal wieder irgendwie raus. Und dann muss man schon sagen, wenn das natürlich dann passiert und diese Spieler, man braucht ja bloß mal den auf Transfermarkt den Kader anschauen, mit Forshaw, mit Shackleton, mit Klich und mit Phillips hast du eigentlich nur 3 richtig gelernte Mittelfeldspieler. Roberts, der da oft mal aushilft, ja okay, Rafinha, Außenbahnspieler, kann man auch sagen, okay, aber trotzdem, du hast einfach schon ohnehin einen sehr kleinen Kader, dann fallen da auch noch welche aus, sind ständig verletzt oder bringen die Leistung nicht, ja, das ist dann das große Problem. Dann, Forshaw war ja auch mal verletzt, 2-3 Wochen raus, dann muss man schon sagen, er hat natürlich auch schon Probleme gehabt, dann dieses Spiel nicht mehr so aufziehen zu können, wenn diese Spieler fehlen. Das war nur zur Ehrenrettung, wollte ich das noch kurz eingebaut haben, dass wir jetzt nicht sagen, es war jetzt alles nur so, seine Ideen haben nicht mehr gegriffen, sondern die hatten schon auch wirklich sehr krasses Verletzungspech. Ich habe das damals eben vor dem Spiel nochmal rausgeschrieben, da haben schon, jetzt sehe ich nochmal nach, 6 Spieler gefehlt an diesem einen Spieltag, die jetzt alle der Reihe nach wieder gekommen sind, dafür andere wieder raus und das muss man zur Ehrenrettung, glaube ich, schon noch dazu sagen, das ist in einem ohnehin schon kleinen Kader, der darauf aus ist, dass natürlich immer jeder 100% gibt oder sogar 120% gibt und dann fallen die beiden wichtigsten Spieler aus in einem ohnehin schon dünnen Kader plus dann noch andere Leistungsträger, hätte ich ganz gerne noch hinzugefügt zur Ehrenrettung von Marcelo Bielsa.
Ja, das ist das, was ich versucht habe anzudeuten im Dezember, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, wo wir Ähnliches gesagt haben und gedacht haben, okay, das wird besser. Das ist ja besser geworden personell, aber vielleicht ist das dann auch schon nicht mehr zu retten, sozusagen. Und vielleicht noch einen kleinen Einschub. Also Jesse Marsh, habt ihr jetzt, glaube ich, gehört, was wir über den denken. Ein kleiner Einschub aber noch, weil ich mich da jetzt im Vorfeld des EFL Cup-Finales auch nochmal beschäftigt habe damit. Und zum Beispiel beim Sportradio Deutschland auch gefragt wurde danach, ob wie die Engländer das denn sehen, dass zwei deutsche Trainer zum Beispiel im Finale jetzt standen mit Klopp und Tuchel. Und Jesse Marsh, okay, ich weiß, der ist jetzt kein Deutscher, der ist Amerikaner, aber er ist natürlich schon sehr österreichisch geprägt, was den Fußball betrifft. Und wir wissen ja, dass Engländer manchmal Österreich und Deutschland jetzt nicht zwingend trennen. Es ist schon erstaunlich, wie ich finde, dass inzwischen mehr und mehr Trainer mit dieser Philosophie, wenn man das jetzt mal so unzulässig drüber stülpt, RB-Fußball in die Liga auch kommen. Ging unten los bei Barnsley, die ja ihre Trainer so auswechseln, bis vor kurzem ja Ismael bei West Brom, dann hast du Hasenhüttl in der Liga, Ralf Rangnick selbst, der ja quasi der schwäbische Bielsa ist, in Sachen Vorleistung oder Vordenken dieses Stils, Tuchel, der im weitesten Sinne da mit reingeht, wenn gleich auch anders angelernt, Tuchel Klopp kommen ja wahrscheinlich dann eher aus der Frank-Ecke, da werden die Mainzer auch ganz, ganz heftig vehement dagegen protestieren, wenn ich das so sage, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es sind viele Trainer derselben Bauart gerade in der Liga unterwegs und das habe ich immer gesagt, auch die Premier League wie keine andere Liga, so finde ich das wenigstens, folgt Trends im taktischen Weltfußball. Und ja, das ist wieder passiert. Es ist wieder so ein Trend.
Ja, absolut. Und ja, wie gesagt, bin gespannt. Das ist ja das, was ihm ja auch nachgesagt worden ist, Jesse Marsh in Deutschland, dass sein Deutsch nicht gut genug sei, in Anführungszeichen, was ich Quatsch finde. Es war ja einfach nur mit einem gewissen Akzent versehen, aber dass er halt sich nicht so ausdrücken konnte und es oftmals ein bisschen gestelzt gewirkt hat. Die Problematik ist in England natürlich jetzt weg. Also ja, das ist ja ganz, ganz klar. Und ich glaube, die Elite-Spieler werden auch froh sein, dass da wieder jemand in Landessprache mit ihnen spricht. Aber das ist auch nochmal ganz kurz, ja, und dann können wir auch gleich zum nächsten Thema kommen. Ich meine, man muss schon sagen, Patrick Bamford, den hat er wieder erfunden. Calvin Phillips hat er erfunden. Den gab es davor nicht. Der war schon kurz davor wegzugehen und Bielsa hat ihn wieder reingeholt. Luke Ayling zum Beispiel, den hat er so weit hinbekommen, dass der am Rande eines ordentlichen Fußballers war. Also das muss man ja sich auch mal. Ja, Stuart Dallas ist genau dasselbe. Es gibt so viele Typen, die waren zum Beispiel Liam Cooper hatte den Spitznamen League One Liam, glaube ich. Also das sind Typen, die waren eigentlich in irgendwelchen unteren Ligen dort und die hat er hochgeführt irgendwo in Premier League Niveaus. Und das ist natürlich die ganz große Frage, wie die dann auch mit anderen Trainern zurechtkommen, ob das dann wirklich noch passt. Aber da war schon sehr, sehr viel Bielsa drinnen, die haben sich wirklich dieser Philosophie verschrieben und deswegen, und das ist ja auch, ja, das ist ein kauziger Typ, aber wenn du den mal, glaube ich, gebrochen hast oder durchdrungen hast so, dann glaube ich, hast du wirklich da einen super Menschen vor dir gehabt und deswegen sind die alle auch natürlich traurig, dass er weg ist. Die Fans brauchen wir auch nicht drüber reden, der hat das Märchen hinbekommen, die aus dem Garn nichts wieder nach oben zu führen, und das ist natürlich dann schon beeindruckend, wenn man sich das dann alles nochmal so ansieht. Was Marcelo Bielsa dort wirklich hingelegt hat, ist wirklich mega, mega, mega beeindruckend. Und ja, deswegen muss man sagen, absolut, ja, Glückwunsch zu einer sehr, sehr coolen Amtszeit, muss man wirklich sagen. Einer der akribischsten, intelligentesten Trainer überhaupt. Guardiola, der sagte, bester Trainer der Welt, das haben wir alle schon gehabt. Ja, also das ist, glaube ich, schon jemand, der auch zum Beispiel, ich fand diese Aktion, die bleibt mir immer im Kopf, ja, dass er die Spieler mal zum Müllsammeln geschickt hat, einfach nur um so lange abgestoppt hat, bis er ausrechnen konnte, okay, jetzt haben die sich das Ticket, haben die Spieler quasi dafür gearbeitet, was ein normaler Mensch für ein Ticket bezahlt, um den Spielern klarzumachen, das müssen diese Leute jeden Tag machen, um sich ein Ticket leisten zu können. Und das sind so Aktionen, das ist ein super Mensch, ein super Typ gewesen. Deswegen schade, dass er bei Leeds nicht mehr da ist. Aber aus sportlichen Gründen haben wir ja gerade aufgereiht, warum, weshalb, macht es natürlich schon irgendwo Sinn, diesen Schritt zu gehen.
Aber ich weiß nicht, was du hast mit Kommunikation von Jesse Marsh. Ganz normaler, handelsüblicher DEL-Trainer, finde ich. Genau das.
Ja.
Schande.
Ja, aber
ist das Schande?
Schande, ja, absolut. Das kann man, also wer das mal sich anschauen möchte, einfach mal, ich glaube, Eishockeytrainer Österreich googeln. Ein Kanadier, ich weiß gar nicht, wie der Name des Eishockeytrainers ist. Ich bin jetzt nicht im Eishockey zu Hause. Wie der auf halb österreichisch, halb englisch rumflucht, ist absolut legendär. Und ein bisschen klingt Jesse Marsh genauso. Aber wir kommen zum nächsten Thema. Das können wir auch wirklich ganz kurz dann abarbeiten, aber wir müssen es machen. Logischerweise, Everton hat am Wochenende gespielt, in einem sehr interessanten Spiel, das ich ja dann auch kommentiert habe. Und da ist natürlich dann sicherlich die große Geschichte gewesen, dass sie auf Manchester City getroffen sind. Bei City Sinchenko, bei Everton Mykolenko, also zwei Ukrainer, die gegeneinander gespielt haben, die sich natürlich auch im Vorfeld dazu geäußert haben auf sozialen Medien. Ich werde dort den Wortlaut nicht wiedergeben, weil sich die auch logischerweise emotionalisiert ein bisschen vergriffen haben, aber okay. Klar, dass die natürlich zu solchen Worten greifen, weil natürlich da Familien betroffen sind und Familienmitglieder betroffen sind und natürlich die eine Emotion haben. Dennoch würde ich jetzt ehrlich gesagt niemanden den Tod wünschen, aber eben genau aus besagten Gründen. Deswegen wünscht man auch niemandem Krieg. Aber klar, die sind natürlich emotionalisiert. Ja, und die haben sich natürlich dann getroffen, haben sich umarmt, da flossen schon Tränen. Dann haben beide Mannschaften, finde ich, große Gesten gezeigt mit Aufwärmleibchen, mit der Ukraine-Flagge drauf und mit Flaggen umhüllt, glaube ich, war Everton. Und auch die Fans haben Banner geschwungen ohne Ende. Ich glaube, das war ein gutes Zeichen für die beiden. Die waren beide wirklich sehr, sehr angetan. Davon haben es nochmal kundgetan. Und war eine große emotionale Reise, glaube ich, für die beiden, dieser Tag, die letzten Wochen sowieso. Und dementsprechend, ja, hoffen wir, das können wir sagen, glaube, dass dieser Irrsinn, ich finde kein anderes Wort, ehrlich gesagt, bald dann beendet wird. Hoffentlich ist es so, dass diese Repressalien, die da momentan gezündet werden, dass die auch wirklich funktionieren und dass es dann vorbei ist. Und dann gab es natürlich noch eine Situation in diesem Spiel, kurz vor Schluss. Rodri, der den Ball kurz vor Schluss mit der Hand spielt, zunächst ja Manchester City in Führung gegangen, weil Michael Keane den Ball nicht stoppen konnte im eigenen Strafraum, katastrophaler Fehler, dann plötzlich Phil Foden 1-0 und dann gibt es diese Situation, Rodri, der Ball fliegt an den Oberarm, Oberkante des Trikots und alle haben sich drüber aufgeregt in England. War es jetzt ein Elfmeter oder nicht? Frank Lampard, der dann meinte im Endeffekt, dass sich dort selbst seine dreijährige Tochter sofort sicher gewesen wäre, dass es ein Elfmeter gewesen sei. Weiß jetzt nicht genau, wie die sozialisiert ist, aber im Endeffekt wird die schon wissen, wovon sie redet, wenn sie Tochter Lampard ist. Und natürlich auch Gary Neville, der sofort gesagt hat, Alan Shearer, der sofort gesagt hat, klare Elfmeter und so weiter. Ich persönlich habe mit Colinas Erben auch gleich geschrieben, dort hat Alex Feuerhardt uns gleich die Einschätzung gegeben, ja, ist natürlich schwierig, man kann das nicht genau so sehen, weil heißt ja immer dieser schöne, ich sag ja immer Trikot-Äquator, also da, wo das Trikot aufhört, fängt eigentlich dann die Hand an, im Endeffekt, da war es eigentlich so an der Kante, dementsprechend, da wurde auch die Einschätzung getroffen, wenn man jetzt die Kapitänsbinde noch weiter runterzieht und nur noch so ein Viertel auf dem Trikot hat, würde man dann quasi diese Kante verlängern, hat er auch einen Punkt und so weiter und so fort. Im Endeffekt glaube ich, und das war dann auch die Zusammenkunft auf Sendung, dass der Referee, Paul Tierney in dem Fall, hat's gesehen, hatte sehr gute Sicht, hatte gesagt nein, VAR hat gesagt, wahrscheinlich, es ist uns nicht klar genug, um dich zu widerlegen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Aber, und da sind wir wieder bei dem Punkt, Uli, du hast es ja auch dann kurz mal angeschaut, dieses Bildchen. Das Spiel, glaube ich, hast du nicht gesehen, aber weil du arbeiten musstest. Aber es gab ja schon dann auch Punkte, die wir in den letzten Wochen angesprochen haben, dass diese Thematik mit VAR, mit Schiedsrichtern in England gerade wieder so laut ist wie nirgendwo anders und so wie nie zuvor.
Ja, leider. Ich mache es aber wie immer. Ich enthalte mich meiner Stimme und ich habe keinen Bock mehr. Ich verstehe manche Entscheidungen nicht, also im Sinne des Fußballs, auch wenn sie regelkonform sind, so eine ähnliche Entscheidung gab es ja auch im EFL Cup wieder, wo ich da sitze und nicht mehr möchte, weil, okay, Regeln schön und gut, aber das ist doch Quatsch. Und wer denkt sich denn diese Regeln aus? Und da sind die Schiedsrichter ganz oft und auch die VARs im Besonderen ganz oft einfach, sind ihnen die Hände gebunden. Und das ist ja das, was Colinas Erben auch immer wieder versuchen zu machen, dass sie werben für die Konflikte, in denen professionelle Schiedsrichter dann stehen, weil sie vielleicht das zwar auch finden, aber halt die Regelauslegung zu gewährleisten haben. Und deswegen mache ich es wie immer und mag nichts dazu sagen.
Ja, ich bin auch grundsätzlich kein großer Freund davon, weil im Endeffekt ist es eine Tatsachenentscheidung. Ja, natürlich, ich muss es einschätzen auf Sendung, hatten wir letztens ja auch. Aber es ist natürlich immer bitter, weil du hast natürlich gleich zwei Züge im Kopf, die in die unterschiedliche Richtung fahren. Auf der einen Seite sagst du, ja, Handelfmeter, klar, weil schau mal, der spielt den da und macht ja so eine kleine Bewegung. Auf der anderen Seite sagst du, man kann aber auch so argumentieren. Und das ist ja immer das große Problem. Wir kriegen ja wir, genauso wie die Schiedsrichter, haben ja wirklich dann einen Konflikt im Kopf, den wir irgendwie lösen müssen und dann natürlich sagen, für uns für eine der beiden Seiten entscheiden müssen. Und ich hab dann natürlich so gesagt, also, es ist strittig, aber ich glaube, ich hätte Nein gesagt. Wenn dann natürlich die, da kommt natürlich der Punkt, da wird's dann, das ist dann noch mein letzter Gedanke dazu, weil dann können wir wirklich wechseln zum anderen Thema, aber im Endeffekt ist ja so, da ist ein ausgebildeter Schiedsrichter, der, ich will dem jetzt nicht unter, irgendwie unterjubeln, dass er parteiisch ist, genauso den VARs übrigens. Der sitzt da, oder steht da, hat gute Sicht und sagt Nein. Dann kommt der VAR und sagt, wir schauen uns das für dich nochmal an. Ausgebildete Schiedsrichter, VAR, VAR-Assistent. Und die sagen beide auch, wir widerlegen dich jetzt nicht. Du hast nicht genug falsch gemacht, also das würde ich widerlegen. Es ist keine klare Fehlentscheidung, die du getroffen hast. Dementsprechend sagen wir auch, kein Handelfmeter. Und dann sitzt Klaus Hubert in seinem Sessel und sagt, klares Hand, wie könnt ihr es wagen? Das ist halt, und dann sitzt du natürlich, oder in dem Fall ich, ja, vor keine Ahnung wie viel Zuschauern und musst dann eine Meinung treffen und die sitzen dann natürlich da und sagen, ja, das geht aber nicht so einfach. Da sitzen ja, vor allem, da sitzt bei uns auch immer eine Regie dahinter, die sagen auch, hey, du, nee, also ich finde auch, genauso wie du es gesagt hast, oder achte mal da drauf oder so, ja. Und wir kommen natürlich dann gemeinsam zu einem Entschluss und im Endeffekt waren wir alle ratlos an dem Tag, was machen wir? Und selbst Colinas Erben haben natürlich gesagt, schau mal so, so, aber schau mal so, so. Also auch die haben gesagt, es ist schwierig. Und das ist natürlich dann immer das Problem, das man hat, dass man sich natürlich auf Sendung vor mehreren Leuten dann natürlich irgendwo rechtfertigen muss oder eine Meinung treffen, zu einer Meinung kommen muss. Und ich finde es aktuell sehr, sehr schwierig, weil auch diese Fälle, muss man auch sagen, aktuell echt nicht einfach sind. Ich sag nicht, alle machen alles richtig, aber es ist momentan wirklich, fällt auf, dass es sehr, 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 sehr komische Entscheidungen gibt, aber auch komische Situationen, die komische Entscheidungen irgendwo nach sich ziehen. Das muss man auch mal dazu sagen. Genau, aber du hast es angesprochen, Uli, EFL Cup Finale, Liverpool hat dann gewonnen im Elfmeterschießen. Kepa ist mal wieder der große EFL Cup Hero geworden oder vielleicht auch nicht, aber das scheint seine Stage zu sein. Genau, vielleicht dazu kurz ein Wort und dann natürlich das, was im Vorfeld abgelaufen ist mit Abramovic. Das sind natürlich nochmal Themen, die bei Chelsea momentan so wabern, also da wird's auch nicht ruhig.
Ist so. Also sensationelles Finale, ich glaube, das kann man so sagen. Der unwichtigste der Pokalwettbewerbe, da muss man niemandem was vormachen und trotzdem einer, der dann mit einer gewissen Eminenz gefüllt wurde, 0-0 nach 90 Minuten. Und das ist der beste Fakt überhaupt dazu. Expected Goals nach 90 Minuten, Chelsea 1,72. Liverpool 1,80, also 0,08 Expected Goals zwischen beiden Mannschaften. Enger geht's nicht. Und dann geht's halt in ein Elfmeterschießen, das episch war, weil wirklich bis zum letzten Schützen einmal alle drankommen mussten, der wenig zuvor eingewechselte Kepa verschießt. Und Jürgen Klopp hat seinen ersten EFL Cup gewonnen. Das war ja dieses Finale, ihr werdet euch erinnern, ganz zu Beginn der ersten angebrochenen Saison, dass er dann im Elfmeterschießen gegen City verloren hat. Und jetzt hat er den halt und ich glaube, Chelsea hätte der Pokal in der sportlichen Phase ganz gut getan, aber ist halt nicht so. Und dann, ja, wie du es angesprochen hast, zu einem, wie soll man sagen, sehr, sehr seltsamen Zeitpunkt, nämlich am Vorabend des Finales, die Meldung über Chelsea.com, also als offizielle Pressemitteilung oder offener Brief, wäre richtiger, glaube ich, dass Roman Abramovich vorerst, also das ist ein bisschen schwierig, vorerst von seiner Führung zurücktritt. Das englische Wort ist Stewardship, aber eben nicht Ownership. Und da, glaube ich, muss man auf alle Fälle ein bisschen drüber reden. Also ich weiß nicht, du warst ja noch auf Sendung, meine ich, ne, bei Everton gegen City und ich habe dir das dann nur geschickt und du, glaube ich, warst noch nicht so im Bilde, aber was hast du zuerst gedacht, als du das gehört hast?
Ja, also in dem Moment wusste ich ja die Hintergründe nicht und dann habe ich mir einfach wirklich nur gedacht, ist das jetzt aufgrund dieser politischen Konflikte, dass er da einfach natürlich logischerweise sich vielleicht irgendwann mal äußern müsste, natürlich auch mit der Vergangenheit, die er hatte und so, da dachte ich mir so, vielleicht ist das so der Grund, dass er einfach aus der Öffentlichkeit zurücktreten möchte und vielleicht irgendwo nicht mehr, weil irgendwann hätte er sich äußern müssen oder der Druck wäre größer geworden, auch auf Chelsea, die dann gesagt hätten, weil ich habe das ja auch mitbekommen, in Vorfeld jedes einzelnen Premier League Spiels an diesem Wochenende wurden Fragen dazu auf den Pressekonferenzen gestellt. Und das wäre Thomas Tuchel natürlich so ergangen, das wäre natürlich wahrscheinlich Frau Granowskaja so ergangen, dass die irgendwann mal hätten Antworten geben müssen auf, wie sehen Sie das dazu? Was sagen Sie dazu? Sehen Sie das genauso? Wie kann Russland sowas machen? Wie werden Sie damit umgehen? Bla bla bla. Und dass er da vielleicht, das war so mein erster Impuls, dass er da vielleicht gesagt hat, so, hey, ich hab eigentlich sowieso, hört man in letzter Grundzeit ja immer mehr, eigentlich sowieso Lust, den Club zu verkaufen. Auf das Investment bin ich gar nicht so, also das ist, und jetzt mache ich mal das Nägel mit Köpfen, sage ich, trete zurück, dass vielleicht irgendwelche Interessenten mal kommen und sagen, hey, und dass er aus der Schusslinie ist und dass der Verein ist. Das war so meine Idee, die ich hatte da, ehrlich gesagt. Aber das war halt wirklich nur so der erste Gedanke.
Also zum einen ist in solchen Pressemitteilungen immer ganz wichtig, was nicht drin steht. Das Wort Ownership ist nicht gefallen, sondern nur das Wort Stewardship in dieser Übergabe. Also sprich, es meint wirklich auch nur das operative Geschäft. Zum anderen, und das ist ja auch ganz relevant, dass nichts über den völkerwidrigen Angriff als solches gefallen ist. Also die Worte Russland und Ukraine waren auch nicht mit drin, sondern nur am Rande. Habe ich jetzt auch nicht erwartet. Was aber heißt ist, und das ist ja ganz, ganz wichtig, da steckt auch etwas Wahres drin, nämlich dass Abramovic Chelsea schützen möchte. Einmal den Verein und die handelnden Personen vor der Presse, davon bin ich schon auch überzeugt, und den ständigen Nachfragen. Und zum anderen, und das ist, glaube ich, auch logisch, er möchte natürlich seinen Besitz in irgendeiner Weise retten. Also die Gerüchte, dass er verkaufen will, die sind unwahr. Das habe ich mir sagen lassen vom Kollegen Twomey vom Athletic. Da ist nichts dran. Er möchte im Gegenteil den Club mehr denn je behalten, weil sie gerade Champions-League-Sieger geworden sind. Und er denkt, dass das wirklich ganz, ganz wichtig ist. So, jetzt geht's aber weiter. Also erstmal gucken wir uns vielleicht an, wer sind die Trustees? Also sprich die Treuhänder aus dieser Chelsea Foundation, aus der Stiftung. Und warum an die Stiftung und nicht jemand anderen? Also, das ist zunächst mal ganz, ganz wichtig. Im englischen Recht ist es so, dass wenn der Verein in gemeinnütziger Hand liegt oder generell Besitz in gemeinnütziger Hand liegt, dann kann er nicht zwangsenteignet werden. Warum ist das relevant? Weil ein Dokument aus dem Jahr 2019, so sagt es zumindest ein Abgeordneter aus dem Parlament, nachweisen soll, dass Abramovic Kontakte in den Kreml pflegt. Sprich, einer der, ich sag's jetzt einfach mal in meinem Wortlaut, das ist nicht juristisch dingbar, aber er ist ein Handlanger Putins sozusagen. Und all diesen Handlangern hat die englische Regierung den Kampf angesagt, sind zum Stand Samstagabend 5 russische Banken eingefroren worden, als auch 3 Oligarchen zumindest mal finanziell liquidiert worden, sozusagen. Also auch das, ich bin kein Jurist, aber ihr wisst, was ich meine. Und Abramovic selbst sagt nach wie vor, er habe überhaupt gar keinen Kontakt in den Kreml. Trotzdem ist ja schon erstaunlich, warum kurz vor dem Pokalfinale ein solches Statement rauskommt. Und das heißt natürlich, das Statement ist ja nur die Vermeldung des Vollzuges. Das heißt, die Arbeiten als solche müssen ja schon länger da gewesen sein. Und es wäre schon Zufall, dass es ausgerechnet an die Trustees übergeht. Da sind jetzt ein paar dabei, Emma Hayes zum Beispiel, Frauentrainerin, Sir Hugh Robertson, alles für uns weitgehend uninteressant, aber 2 von denen man weiß, dass sie langjährige Geschäftsbeziehungen mit Abramovic pflegen. Zum einen Paul Ramos, Finanzchef im Moment bei Chelsea, und zum anderen der aktuelle Chairman und Head of Trustee Chelsea Foundation, Bruce Buck. Komisch, ne, dass die ausgerechnet da drin sind. Aber es ist soweit ganz okay. Und genau, der Punkt ist eben der, man kann Chelsea nicht beschlagnahmen von der Seite der Regierung sozusagen. Boris Johnson ist ja schon mal nach vorne gegangen und hat schon angeblich Abramovic mit Sanktionen konfrontiert. Sein Pressesprecher hat es aber wieder reingeholt. Boris Johnson ist ja Boris Johnson und manchmal einfach nur vorlaut. So. Jedenfalls, das ist das, was letztlich dahinter steckt. Das ist der Stand, den wir jetzt alle kennen. Chelsea, und das habe ich auch nochmal gelernt, ist ja sowieso sehr verworren, gehört nach wie vor Roman Abramovic, ist aber erst einmal in Hand einer Firma namens Fordstrom. Und dieses Fordstrom hat wiederum 1,5 Millionen angeliehen bei einer Firma namens Camberley International. Und die sitzen wiederum auf den britischen Jungferninseln. Und deren Geschäftsführer ist der Zufall will es so, Roman Abramovic. Das ist also ganz konvolute Strukturen, die es da gibt, und deshalb wäre eine Zwangsenteignung auch gar nicht so ohne weiteres möglich gewesen, aber Abramovic will auf jeden Fall der Sache zuvorkommen, dass es eventuell doch so sein könnte. Verkaufen möchte er nicht, das ist ziemlich klar geworden, und jetzt ist ja ganz interessant, was danach passiert ist. Chelsea hat dann am Sonntagmorgen ein Statement rausgegeben, das natürlich so gar nicht denkbar gewesen wäre, wenn Abramovic noch im Amt gewesen wäre. Auch jetzt nicht, dass sie den Krieg oder so verurteilen oder den Angriff Russlands, sondern einfach nur, dass sie Mitgefühl haben mit den Opfern in der Ukraine. Aber auch das wäre so nicht möglich gewesen. Und jetzt zum Tag der Aufnahme Montag, ganz sicher wird sich in dem Moment schon wieder was getan haben. Aber so circa Stand Mittag, vorher bin ich jetzt nicht mehr dazugekommen, was zu checken, hat Chelsea / Abramovic nochmal bekannt gegeben, dass die Ukraine ihn ansucht, dass er sich bitte einschalten möge und sich um Frieden bemühen möge mit Russland. Und das ist erstaunlich. Das ist die Wendung, die ich nicht habe kommen sehen, ehrlich gesagt, ob er jetzt Putin nahe ist oder nicht, aber die Regierung Putin wird das nicht lustig finden. Und ich weiß, das hat jetzt alles recht wenig mit Fußball zu tun. Trotzdem müssen wir uns in diesen Tagen, glaube ich, auch solche Dinge mal leisten können, weil, und dann bin ich auch schon vorbei mit dem jetzt dann fast 6-minütigen Monolog. Ich habe das getwittert, dieses Statement, und haben mir einige geschrieben, ja komm, übertreib nicht, ist ja nur ein PR-Gewäsch. Nee, ist es nicht. Es ist genau so groß, wie ich es mir gedacht habe zunächst, dass es ist. Es ist nicht, dass er seine Besitzerschaft abgibt, einverstanden, aber es ist der Anfang von etwas, das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, um diese hässliche Sache zu beenden von Russland gegen die Ukraine, nämlich das ganz, ganz medial wichtige Punkte, Dinge, wie auch immer man es bezeichnen möchte, von Sanktionen nicht ausgeschlossen werden. Und deshalb ist das sehr, sehr wichtig und auch für das, was wir hier tun, sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen, Monaten lernen, welcher Verein, wie auch immer, ne, oder an welchem finanziellen Zipfel hängt und welchen Einfluss das hat. Und jetzt kann man sagen, Sport und Politik sollte man trennen, und ich würde das nicht sagen.
Ja, ich glaube, dass die Einschätzung ganz gut ist, weil, ja, wie gesagt, das ist natürlich schon sehr interessant, glaube ich, dann zu hören auch mal. Genauso in der Tiefe, glaube ich, ist es gut, das mal behandelt zu haben, weil, wie du eben sagst, das wird uns mit Sicherheit noch beschäftigen.
Und eine Sache habe ich noch vergessen, das ist nur ein Randaspekt, aber das ist schon eine gewisse Ironie. 1997 hat Ken Bates damals bei Chelsea verantwortlich die Stamford Bridge an einen Trust überschrieben, und 2011 hat Roman Abramovich alles versucht, juristisch dieses Arrangement zu beenden. Siehe da, 11 Jahre später muss er das Gleiche selbst machen, um den Verein zu retten.
Gewisse Ironie. Ja, so ist das. Ironie ist, das ist die ganz, ganz große Gerd Delling Überleitungsschule. Ironie ist auch beim nächsten Thema mit dabei, nämlich bei Antonio Conte. Also eine Meldung, die laut geworden ist letzte Woche dann nochmal. Nach der Niederlage, das letzte 4 aus den letzten 5 Spielen hatten sie verloren. Und dann gab es diese tolle Aussage, die ich dann nochmal gelesen habe. Tottenham muss Einschätzung über den Club und mich abgeben. Der Verein muss mit dem Club sprechen, Tottenham muss eine Einschätzung über mich und den Club abgeben, wir müssen die beste Lösung finden, ich kann nicht akzeptieren, dass ich weiter verliere. Auch natürlich ein netter Satz von Antonio Conte, ja, er hat natürlich recht gehabt, sie haben davor verloren gehabt, nämlich 4 aus 5 Spielen gegen Newcastle, dann gab es 3-3 gegen Aston Villa, pardon, dann haben sie, ich habe die falsche Seite aufgemacht, absolut clever der Hebel. So ist es. Also, sie haben gegen Chelsea verloren, sie haben gegen Southampton verloren und sie haben gegen Wolverhampton verloren. Und das war natürlich so das Problem. Dann natürlich auch dann noch das gegen Burnley, genau. Und so muss man halt sagen, ja, gab's einfach wirklich zuletzt sehr negative Ergebnisse. Ja, gegen City gewonnen, dann aber gleich wieder verloren. Jetzt dann wieder dieses 4-0 gegen Leeds, okay. Aber was war da das Erste, was du gedacht hast, als diese Aussage gekommen ist von Antonio Conte? Weil ja, wir hatten es ja auch schon 15 Mal in den letzten Podcasts, in denen es um ihn ging, dass er das bei sämtlichen Stationen immer wieder gemacht hat. Aber was war da jetzt deine Gedanke dazu?
Ist denn schon wieder 2020, weil genau das Gleiche war bei Inter, und ein Muster ist erkennbar, und das Muster langweilt mich langsam, ehrlich gesagt. So sehr ich Antonio Conte schätze und das, was er tut, und er hat es ja dann auch schon wieder geholt, indem er das dann gesagt hat, ich bin ein Perfektionist und wenn es nicht so läuft, dann mache ich mir halt meine Gedanken und so weiter, schön und gut.
Nur das Ende des Liedes ist, dass es mir einmal zu oft ist. Also ich mach mal ein Beispiel. Wenn ihr in einer Beziehung seid, ganz gleich von wem zu wem, dann und jemand sagt euch permanent, wenn das nicht passiert, dann verlasse ich dich. Dann würde ich so schnell wie möglich aus dieser Beziehung weggehen, weil man sollte immer den großen Rahmen hinterfragen und nicht damit spielen sozusagen, dass man jemanden droht, ihn dann zu verlassen. Und nichts anderes macht Antonio Conte gerade. Und jetzt wird Chelsea ihn nicht verlassen. Und ich glaube noch nicht, dass es andersrum sein wird. Aber das ist sehr hässlich. Ich mag das gar nicht, was Conte gerade macht. Und es hat Methode. Das kennen wir von Inter. Das kannten wir vormals schon von Chelsea. Vorher habe ich noch nicht in Conte gedacht, aber ab Chelsea habe ich es getan. Bei Inter habe ich ihn auch ein bisschen begleitet. Und das ist richtig hässlich.
Ich habe es auch getwittert, dass also entweder, also ein Paartherapeut würde sagen, entweder Conte will bezwecken, dass der Partner für ihn die Beziehung beendet. Hintergrund ist der, haben wir auch schon drüber gesprochen, mal, dass vielleicht ja woanders ganz nett wäre, ja, Manchester United, Fragezeichen, Ausrufezeichen zum Beispiel. Oder er will einfach nur das Beziehungsende andeuten, damit der Partner angekrochen kommt und ihn umgarnt. Also eins von den beiden muss es gewesen sein. Fakt ist, wir merken jetzt schon, es ist keine gesunde Beziehung irgendwie, die Antonio, oder keine Beziehungen, die Antonio Conte führt, weil halt immer bei ihm diese Emotionen mit dabei ist. Und zumindest auf den ersten Blick, ich weiß nicht, ob es dann Emotion ist, weil es kann schon sein, dass drunter, unter dieser ersten Schicht, die als Emotion vielleicht getarnt ist, vielleicht sogar Kalkül ist, zu sagen, hey, ich hau jetzt hier mal auf den Putz, vielleicht sind die mich dann irgendwann mal leid und ich kann gehen und dann kann ich woanders hin, weil da tut sich was auf und ich kann bei United mehr verdienen, ich spiele jetzt einfach mal rum, aber irgend sowas in die Richtung. Und United wäre ja vielleicht sogar noch der größere Club und so weiter und so fort. Theoretisch. Das sind so Punkte, die ich irgendwie habe, dass ich das Gefühl habe, der, also so oder so, mit, also wenn meine Freundin das machen würde, wäre ich jetzt nicht so begeistert. Dementsprechend, das ist so der erste Gedanke, den ich hatte. Und dann muss man natürlich auch sagen, für mich kommt aber noch ein viel ganz anderer Punkt dazu, den ich fast schon wirklich abstrus finde, wo ich manchmal wirklich einfach nur die Augen aufgerissen habe und dann gleichzeitig aber auch Kopfschütteln musste. Er hat am Anfang gesagt, es gibt kein hohes Level bei Tottenham. Und das haben wir ja alle gesagt schon, wie wir damals ja auch analysiert hatten, in Anführungszeichen. Da haben wir beide gesagt, das ist schon kurios, dass er das gleich am Anfang macht, weil das ja schon wie eine Vorab-Entschuldigung wirkt. So ein Disclaimer, so quasi, hey, übrigens, wenn ich nicht Meister werde, ich bin jetzt letztes Mal Meister geworden, wenn ich nicht Meister werde, dann liegt es an Tottenham, weil das Level ist gerade nicht sehr hoch. Vor wenigen Tagen, vor diesem Spiel gegen Burnley, nach dem Sieg gegen Manchester City, hat er gesagt, das ist eins der besten Teams, mit dem ich jemals gearbeitet habe. Ich gehe hier jeden Tag mit einem Grinsen ins Training, weil es so Spaß macht, mit diesen Spielern zu arbeiten. Jeder Einzelne hier hat Freude, genau das zu tun, was ich ihm aufgebe und versucht, sich zu verbessern. Deswegen ist das hier eine der interessantesten Stationen, die ich jemals hatte. Sagte er auf der Pressekonferenz, ich weiß es noch im Wortlaut, weil ich habe das Spiel dann gegen Burnley gemacht, das Nachholspiel. Und das ist halt wirklich krass, dass du wirklich, also diese Heiß-Kalt-Phasen, glaube ich, nennt man das in Beziehungsjargon, dass du an einem Tag jemanden liebst oder am nächsten Tag den gar nicht sehen willst, dass diese verrückten Wandlungen kann ich irgendwo nicht nachvollziehen, weil wenn du rein theoretisch, also zum Beispiel Bielsa war ja ein gutes Thema, wir haben ja gemerkt, irgendwie entfremdet sich da was, aber dass du eigentlich gleich mal mit Entfremdung reinstartest und sagst, das ist hier nicht sehr hoch, das Level, das ist echt schwierig. Dann verlieren die, scheiden aus in der, oder kassieren diese Niederlage in der Europa League oder in der Conference League und dann gegen Mura war das, genau, das ist 1-2 und dann heißt es so quasi, das ist hier alles, ist ja unfassbar und das ist weit schwieriger, als ich gedacht habe und das gibt's ja alles gar nicht. Dann gewinnen die ein paar Mal und schlagen Manchester City und dann heißt es plötzlich, das ist hier das beste Team, mit dem ich, oder eins der besten Teams, müsste schon genau sein, eins der besten Teams, mit denen ich jemals gearbeitet habe und zwei Tage später sagst du, die müssen sich hier mal überlegen, ich will nicht mehr, die müssen sich mal überlegen, ob es hier so weitergeht. Ja, du hast vier der letzten fünf Spiele verloren und vielleicht bist du dann emotional und vielleicht ist es einfach nur ein sehr offener und ehrlicher Moment, aber was macht das denn mit den Spielern? Also ich glaube, die denken sich auch, vertraue ich dem jetzt noch alles an? Gebe ich denn wirklich noch alles? Vor allem, wenn ich danach davor Sätze gehört habe, ja, wie er mit den Spielern gesprochen haben soll, so quasi, die müssen ihr, also wirklich, das ist ein Zitat von ihm selbst, ja, dass er gesagt hat, die müssen ihr Blut geben für den Verein, sie müssen bis zum Blut laufen, sie müssen ihr Leben lassen und so weiter. Und dann auch noch hinzugefügt hat, weil er wusste, dass das natürlich ein sehr martialisches Jargon ist, mir fällt gerade keine bessere Formulierung ein, aber genauso ist es, die müssen ihr Blut auf den Platz lassen, die müssen ihr Leben lassen für den Verein und so, wo ich mal denke, okay, krass, das verlangst du also von deinen Spielern, ist ja recht und schön, alles cool, ja, sie müssen schmutziger werden und das Blut des Gegners fühlen und man muss das Leben lassen und es auf dem Platz stirbt immer ein Team und das andere überlebt, das sind Sätze von ihm. Und dann gehst du nach der Pressekonferenz her und sagst, die müssen sich ja alle mal überlegen, ob ich hier der Richtige bin und ob das hier alles so richtig ist. Also in dem Moment wäre in mir was gestorben, ja? Und zwar vielleicht irgendwo der Glaube an den Trainer oder zumindest dieses bedingungslose Vertrauen an den Trainer. Das wäre mit Sicherheit in mir dann gestorben, ehrlich gesagt, weil ich mir denken würde, ja was jetzt? Also es kann ja sein, dass der wirklich nächste Woche weg ist. Letzte Woche kommt er noch her und steckt uns quasi metaphorisch das Messer zwischen die Zähne und jetzt plötzlich sagt er, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr hier. Also das sind so, oder der Verein muss sich überlegen, ob das hier überhaupt noch Sinn macht. Das sind so, also Zwiespalte, die ich irgendwie habe und mit denen ich auch nicht arbeiten kann, weil wie gesagt, das wenn ein Arbeitgeber macht, beim dritten Mal ist A natürlich dieser Effekt irgendwo verflogen, weil irgendwann sagst du auch mal, Alter, jetzt hör mal auf, das machst du jetzt schon zum 17. Mal, wir alle wissen die Geschichte und auf der anderen Seite natürlich auch Spieler genauso, du weißt natürlich dann irgendwann mal, was ist denn, wenn der nächste Woche wirklich in den Sack haut? Dann soll ich mir das überhaupt noch antun, sein komisches Defensivkonstrukt zu lernen? Ja, ich übertreibe jetzt mal bewusst, aber genau so ist es ja. Und deswegen, und dann habe ich die Woche darauf dann wieder zurückzurudern und zu sagen, ja, das war ja nur Emotion und ich habe ja nur, also ehrlich gesagt, ich kann verstehen, dass du frustriert bist, auch als Fan, auch als Antonio Conte, über die aktuelle Situation. Das ist mit Sicherheit nicht zufriedenstellend nach diesem Zwischenhoch. Aber die Reaktion einer Führungsperson darf nicht sein, in den Sack zu hauen, sondern muss jetzt erst recht sein. Und wenn es nur gespielt ist.
Ja, es ist eine furchtbare Impulsivität. Es gibt auch wenige Dinge, die mich so nerven und triggern, wenn Menschen so sind, weil du hast jetzt von den Spielern gesprochen, aber Daniel Levy ist ja dann auch mal zu sehen und dessen Perspektive. Ja, würdest du dem jetzt das Geld geben, dass er sich die Mannschaft zusammenstellt, weil der will ja einfach immer noch mehr und ist dann und geht dann wieder in die Öffentlichkeit und ist wieder unzufrieden. So ähnlich war es ja bei Chelsea auch. Er wollte dies und das und hat sich bis heute die größte Abfindung in der Geschichte des Weltfußballs gesichert, weil er 250 Leute jahrelang unter Vertrag haben wollte, nur um dann ein erstes Mal zu sagen und damit, das passt mir nicht und das passt mir nicht und das passt mir nicht. Und die Ambivalenz ist einerseits interessant und andererseits langweilt sie mich langsam bei Conte, dass er ein sensationell guter Fußballtrainer ist, überhaupt gar keine Frage, der, abgesehen davon, dass diese Aussagen natürlich jetzt eine Woche später richtig mies gealtert sind, weil es ist eine dermaßen Nebensache, was auf dem Platz alles passiert und da lässt man sicherlich nicht sein Leben, klar, aber irgendwie, er würde mich da schon wahrscheinlich auch kriegen, mich mit in die Pflicht nehmen und mir das Gefühl geben, dass ich dem Verein helfen muss und dergleichen. Aber, also, jetzt mal ganz ehrlich, unterm Strich, das ist doch ganz schwierig für Tottenham zu planen. Das hat ja nichts mit Sachlichkeit zu tun, sondern das, wie du es gesagt hast, Emotionen auf und ab und, ich weiß gar nicht, ob ich nicht als Tottenham, also irgendwie sage ich, das habe ich auch in einer der Folgen gesagt, gebt dem Mann, was immer er will, weil der wird's hinbringen. Aber ich fürchte, dass nicht so viel da ist, wie Conte will, weil es Unersättlichkeit ist bei ihm. Und weil er denkt, ja gut, wenn ich den noch kriege und den auch, dann könnte ich aber noch das gewinnen. Und egal wie es läuft, er wird nicht damit zufrieden sein. Und das macht's für mich wahnsinnig frustrierend. Und nochmal, ich mag nicht, was er tut.
Ja, also ich habe Todesrespekt vor der Person, vor dem Trainer, vor dem, was er kann. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ich muss ehrlich sagen, das sind so Sachen, die ich einfach, die stoßen mich so ein bisschen weg, weil ich einfach erstens mal, wenn jemand immer wieder diese, das sind ja, du will, er will ja, dass Leute über Stöckchen springen. Das macht mich immer irgendwo, das tönt mich immer ab, wenn Leute das machen, weil das ist ja so voraussehbar oder vorhersehbar, was er vorhat. Nämlich, er will entweder in den Arm genommen werden oder er will einen Freifahrtschein haben, dass er gehen darf. Diese beiden Dinge gibt's. Und im Endeffekt ist es halt immer wieder dasselbe. Und wenn ich halt schon mal was zum fünften Mal gesehen habe und der Plot immer der gleiche ist, finde ich es irgendwie halt einfach langweilig. Und das ist dann auch so, dass ich dann einfach mir denke, wen willst du hier eigentlich gerade ver... Und das ist halt sowas, wo ich glaube, das ist die Conclusio. Er hat das doch gar nicht nötig. Das ist Antonio Conte, das ist einer der besten Trainer der Welt. Und der kriegt mit Sicherheit auch was anders hin. Und er würde mit Sicherheit, wenn er jetzt sich hinstellen würde vor die Mannschaft und sagen würde, jetzt erst recht, jetzt packen wir, schau mal, wir haben das und das geschafft, wir haben City geschlagen, wir können auch den nächsten Gegner schlagen. Und es ist ja auch nicht so, dass die untergegangen sind, sondern die waren halt einfach in Spielen, hatten sie auch teilweise Pech oder haben natürlich auch gegen Gegner verloren, die halt einfach auch gut waren, muss man auch sagen, ja. Dann finde ich, kannst du nicht einfach so, Burnley ist momentan einfach schwierig zu spielen. Ja, es ist momentan einfach schwierig. Und wenn du dann ein dummes Gegentor kassierst, dann liegst du hinten und gegen Burnley ein Tor schießen, wissen wir alle, ist nicht einfach. Dann verlierst du halt das nächste Spiel. Okay. Aber natürlich, da dann so wieder rauszukommen, ich glaube, er hätte es einfach gar nicht nötig. Er müsste einfach wirklich dort wirklich vor die Mannschaft treten und sagen, jetzt erst recht, wir packen das, schaut mal, wir haben das und das schon geschafft. Wenn wir das und das noch besser machen, ich habe euch gesagt, das ist noch ein Problem. Wenn wir das jetzt besser machen, dann schalten wir auch dieses Problem aus und dann werden wir das und das erreichen. Das wäre eher die Herangehensweise einer Führungspersönlichkeit, weil also euer Chef in eurem Betrieb, der wird auch irgendwann mal denken, Mist, die Zahlen sind echt nicht gut. Die Zahlen sind nicht gut. Aber der geht doch nicht vor euch hin und sagt, Mist, die Zahlen sind nicht gut, wir fliegen hier gleich alle raus, sondern der geht hin und motiviert euch, weil ihr natürlich keine Fehler machen sollt, die Zahlen noch schlechter machen. Ist ja ganz normal. Und so ist es hier doch auch. Eine Führungspersönlichkeit geht voran und steckt nicht den Kopf in den Sand. Und das ist das, wo ich ein Problem mit habe, weil da hat er sich mit Sicherheit keinen Gefallen getan. Das wird ihm nicht geholfen haben. Ja, sie haben jetzt wieder gewonnen. Klammer auf, gegen Leeds United hatten wir gerade schon, warum das jetzt nicht so viel wert sein wird, aber ja, trotzdem, sie haben gewonnen wieder und insofern alles okay, aber also ein bisschen Kredit wird der mit Sicherheit verspielt haben bei den Spielern, bin ich mir ziemlich sicher und der, also vor allem das Ding ist das ist auch mal dieses schöne Spielchen und dann sind wir auch schon fertig, diese Karte hat er schon öfter gezogen woanders, okay, das blenden wir jetzt alles mal aus, die gab's alle nicht. Fakt ist, er hat diese Karte jetzt bei Tottenham gezogen. Und diese Karte würde er bei Tottenham nicht noch einmal ziehen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil wenn er das nochmal macht, dann ist der Effekt bei den Spielern komplett weg. Und jetzt schon, nach so einem kurzen Abstand zu machen, nach so einer verhältnismäßig, ja, okay, die haben natürlich ein paar Spiele verloren, aber da waren auch gute Gegner dabei. Und sie haben City geschlagen, das kommt ja auch noch dazu, nach der besten Saisonleistung überhaupt, verlierst du halt mal wieder ein Spiel und dann so in den Sack zu kicken. Also ich glaube, wie gesagt, nochmal, diese Karte hat er jetzt einmal gezogen und damit ist dieser Effekt weg bei dem zweiten Mal, beziehungsweise er wird dann sogar wahrscheinlich jemanden zwingen zu sagen, Junge, so nicht.
Und der Kader kommt ja schon aus solchen Psychospielchen. Also ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich könnte mir denken, dass die langsam genug haben von auf und ab mit Mourinho, der mal gelobt hat und mal nicht. Und dann hat er mal Einzelne rausgenommen und dann mal die Mannschaft und dann mal den Verein und dann mal die generelle Situation und dann mal Covid. Und jetzt kommt der gleiche Scheiß von vorne wieder, nur noch aufbrausender. Ich glaube, die können, also ich würde denen auch mal etwas angenehmere, ruhigere Arbeit wünschen.
Absolut, ja. Mein Nuno Espirito Santo war ruhig, aber war halt nicht lang genug da und gab trotzdem irgendwie Ärger. Genau. Also, wenn ich jetzt richtig rechne, dann sind wir durch mit dieser Episode 26, die mal mit umgekehrten Vorzeichen war. Aber trotzdem, wir müssen natürlich nochmal sagen, Disclaimer nochmal. Erstens natürlich, ihr könnt weiterhin, es gibt noch ein paar Schlüsselanhänger, ein paar sind noch da, nicht mehr so mega viele. Aber nochmal, weil ich wieder gefragt worden bin, Click and Rush, ausgeschrieben alles, @gmail.com, einfach die Spende hinschicken, Screenshot machen, Adresse schicken und dann geht es auf den Weg. Die meisten, nochmal Disclaimer, bitte um Entschuldigung, wir mussten halt wieder arbeiten, es gab echt wieder mega viele Spiele am Wochenende. Dazu dann eben die Geschichte jetzt mit Uli und Corona, Gott sei Dank, er hat's nicht nochmal, aber das hält natürlich alles ein wenig auf. Dementsprechend, jeder kommt zu seinem Schlüsselanhänger, wir werden nichts unterschlagen, wir sind mit Sicherheit keiner, der hier den großen Click and Rush Podcast Schlüsselanhänger-Scam vom Leder zieht, das machen wir mit Sicherheit nicht, aber es kann halt ein bisschen dauern. Ich bitte da natürlich um Entschuldigung und um Nachsicht. Ich glaube einfach, wir müssen einen Vertriebspartner finden, der das für uns irgendwann mal erledigt. Und liebe Grüße an Sandy, der uns das Ganze eingebrockt hat. Vielen Dank. Normalerweise beim nächsten Mal verschicken wir direkt von dir aus. Aber das ist mal so der Punkt. Dann natürlich, logischerweise, es geht nach wie vor noch, wenn ihr wollt, aber noch wichtiger ist, ihr dürft uns gerne bei Instagram liken, ihr dürft mich gerne bei Instagram liken, ihr dürft Uli gerne bei Twitter folgen, mir genauso. Ihr dürft uns, und das ist für uns auch wichtig, gerne auch natürlich Bewertungen schreiben bei allen Podcast-Portalen, die es da irgendwo gibt. Schreibt, wo immer ihr wollt, teilt es auch, also gerne auch wirklich in Stories teilen, dass ihr es anhört. Wir teilen es dann auch gerne wieder über den offiziellen Account, einfach uns verlinken irgendwo, weil uns das natürlich auch hilft in der Reichweite. Und wenn ihr jemanden habt in der Familie, bei dem ihr wisst, oder im Freundeskreis, bei dem ihr wisst, dass er Premier League affin ist, dann gerne denjenigen einfach auch mal darauf hinweisen. Und wenn ihr jemanden habt, dem ihr was Schlechtes wünscht, dann einfach mal sagen, hey, hört ihr das mal an, hat er vielleicht eine Stunde seines Lebenszeit vergeudet. Das wären so die Wünsche, die wir haben. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende dieser Folge, die natürlich wieder vollgepackt war. Das hat sich fast schon angebahnt, weil die letzte Woche einfach verhältnismäßig wenig los war. Dass jetzt wieder mehr passiert, war klar. Und wir haben nicht mal alles geschafft. Das heißt, nächste Woche sind auch noch Themen übrig, die wir durchgehen können, so übergreifende Themen. Und ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß dran. Wir hoffen, ihr bleibt gesund, logischerweise. Und wir hoffen, dass das mit der Technik einigermaßen hingehaut hat, dass es für euch auch einigermaßen schön anzuhören war. Und dann sage ich natürlich wie immer, bleibt gesund. Jetzt natürlich logischerweise natürlich unsere Wünsche auch, dass dieser, ja, dass es bald einfach vorbei ist. Ihr wisst, worüber wir sprechen. Und dass ja einfach wieder Frieden auf der Erde herrscht. Denn es ist eigentlich unsäglich, was da momentan abläuft. Aber es ist so. Wir können es leider nicht ändern. Dementsprechend alles Gute. Und viel Gesundheit, bis zum nächsten Mal.